Für dich Predigt hören wir Gottes Wort aus dem Römerbrief. Römer 8, die Verse 18 bis 25. Paulus schreibt: Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann ich auf das hoffen, was ich sehe? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Wir beten. Herr, wir bitten dich, segne dieses dein Wort an unseren Herzen. Amen. Wann sind wir endlich da? Das ist eine häufig gestellte Frage. Eltern, die mit Kindern in Urlaub fahren, kennen diese Frage. Lehrer, die mit Kindern auf Wandertag gehen, kennen diese Frage. Es ist Ungeduld da, man will endlich ans Ziel kommen. Es ist nervig, der Weg dahin. Manchmal ist es auch anstrengend. Man will endlich da sein. Und obwohl dann Kinder wissen zum Beispiel, okay, wir fahren mehrere Stunden, dann wird trotzdem nach einer halben Stunde gefragt, wann sind wir endlich da? Und so ähnlich ist die Frage bei uns Christen auch immer wieder. Wann sind wir endlich da? Eine Frage, die uns beschäftigt. Zwar wissen wir aus der Bibel, dass Gott eine tolle Zukunft, eine unbeschreiblich schöne Zukunft für uns bereithält. Doch auch werden wir auch manchmal ungeduldig. Warum ist mein Leben so anstrengend? Warum muss ich gerade so viel durchmachen? Wir wissen zwar, dass wir durch Jesus frei sind von der Herrschaft der Sünde, frei vom Schrecken des Todes, frei von der Gewalt des Teufels. Und trotzdem spüren wir täglich die Folgen der Sünde in der Welt um uns herum, in unseren Beziehungen zu anderen Menschen, vielleicht gerade zu denen, die uns am nächsten sind. Wir spüren die Folgen der Sünde am eigenen Leib, wenn Krankheit, wenn Geldsorgen, wenn Alltagsprobleme einem zu schaffen machen. Da kann einem der Mut sinken, da kann der Tank leer werden. Und da meint man vielleicht sogar manchmal, den Glauben an den lieben Gott, den lieben Vater im Himmel zu verlieren. Oder du sehnst dich ganz sehr danach, endlich am Ziel zu sein. Und für solche zweifelnden Fragen von entmutigten Christen, da sind unsere Verse hier aus dem Römerbrief genau die richtige Medizin. Denn hier ermutigt uns Paulus. Er erinnert uns zunächst an die Ursache unserer Mutlosigkeit, aber er zeigt uns vor allem das Mittel gegen unsere Mutlosigkeit. Wo liegt die Ursache, dass wir oft mutlos sind? Und ihr wisst warum. Die Welt ist nicht mehr das, was sie zu Beginn einmal war. Alle Dinge, auch du und ich, unser ganzes Leben, die Welt, die uns umgibt, ist von Sünde in Mitleidenschaft gezogen und ist der Vergänglichkeit unterworfen. Wenn du dich umsiehst in der Welt, was siehst du? Natürlich gibt es in der Schöpfung und in unserem Leben, in unserem Alltag vieles, was uns begeistert, was uns freut, was uns staunen lässt. Auch das ist mal kurz Thema im Römerbrief, dass die Großartigkeit der Schöpfung auch auf einen Schöpfer hinweist. Natürlich ist vieles, was uns staunen lässt, worüber wir uns freuen können. Aber ihr wisst auch, das ist nicht das ganze Bild. Paulus erinnert uns hier in Vers 20, die Schöpfung ist unterworfen der Vergänglichkeit. In der Natur tobt ein ständiger Kampf, jeder gegen jeden. Ein täglicher Wettlauf ums Überleben, fressen und gefressen werden, das ist die Devise. Der Stärkere siegt. Egal, ob es jetzt um Zebra gegen Leopard geht oder ob es um Menschen geht. Menschen auf der Arbeit, in deiner Schulklasse oder bei deinem nächsten Bewerbungsgespräch. Jeder gegen jeden. Überall gibt es Konkurrenten, überall lauern Gefahren. Und nicht nur Naturkatastrophen und Kriege kosten jährlich vielen Menschen das Leben und bringen Leid und Elend über ganze Landstriche. Auch sonst ist das Leben der Vergänglichkeit unterworfen. Für jeden von uns tickt die Uhr. Und auf jeden von uns wartet irgendwann der Tod. Ob das ein tragischer Schicksal, ein schneller Schicksalsschlag ist, wie man sagt, plötzlich aus dem Leben gerissen, oder ob man im Alter langsam dahin stirbt. Ob es ein Virus ist, ein Autounfall oder eine Altersschwäche, das Ergebnis ist das gleiche. Der Tod ist der Sünde Sold. Der Tod ist der Lohn der Sünde. Der Tod ist die Folge und das Ergebnis der menschlichen Sündhaftigkeit. Und da ist es egal, ob man Christ ist oder nicht. Das ist bei jedem so. Der Körper verfällt, die Kräfte lassen irgendwann nach. Und nicht erst am Lebensende merken wir, dass mit dieser Welt etwas nicht in Ordnung ist. Wir erleben Misserfolge, wir leiden unter Schmerzen, Krankheiten, wir kennen Sorgen, wir kennen Ängste. Und da können einem schon Zweifel kommen. Müsste das für Kinder Gottes nicht anders sein? Kann Gott denn da gar nichts machen? Paulus sagt, dass die Natur mit unserem gefallenen Zustand mitleidet. Vers 19, das ängstliche Harren, also das ängstliche Warten der Kreatur, es wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass wir als Kinder Gottes offenbar werden, dass die Not endlich ein Ende hat, so wie sich die Kinder nach dem Urlaubsziel sehnen, endlich ankommen. Woher kommt diese Sehnsucht? Würden wir Menschen überhaupt unter dem Zustand der Welt leiden, wenn dieser Zustand schon immer so war? Warum sehnen sich Menschen nach einer besseren, nach einer anderen Welt, nach Glück, nach Geborgenheit, nach Angenommensein, nach Liebe? Die Antwort ist, weil die Schöpfung von Gott zunächst oder früher genauso gedacht und erschaffen wurde, weil wir Menschen für die Ewigkeit gedacht sind, geschaffen für die vollkommene, ungetrübte Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Und das wohnt in jedem Menschen, diese Sehnsucht, dieses Bewusstsein. Wenn wir nur ein zufälliges Ergebnis blinder Gene wären, die irgendwie sich evolviert hätten und plötzlich kommt ein Mensch irgendwann raus, diese Sehnsucht gäbe es nicht. Wir haben es in uns, dass wir eigentlich wissen, wir sind für die Ewigkeit gemacht. Wir sind dafür gemacht, mit unserem Schöpfer in Einklang zu sein. Aber wir sind es nicht. Und das hat der Mensch eben durch seinen Ungehorsam, seinen Unglauben verwirkt. Dass der Mensch sein wollte wie Gott. Das ist ja die Hauptlüge des Satans gewesen. Ihr werdet sein wie Gott. Und das haben Adam und Eva geglaubt. Und seither leben wir in einer Welt, die vergänglich ist, die dem Verfall preisgegeben ist. Freilich heißt es hier bei Paulus, ohne ihren Willen, ohne den Willen der Welt, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Man könnte auch sagen, die Natur kann nichts dafür. Nicht die Bäume, sondern die Menschen brachten Sünde und Tod in die Welt. Wir Menschen sind selbst schuld. Nicht die zu kleine Erde oder die zu knappen Ressourcen, sondern wir Menschen tragen selbst die Verantwortung für das Leid, Ungerechtigkeit und Unfrieden in der Welt, im Großen wie im Kleinen. Wir machen anderen das Leben schwer. Wir sind es, die den Splitter im Auge des Bruders sehen, anstatt den Balken im eigenen Auge und uns darum zu kümmern. Deswegen hat Gott nicht nur uns Menschen, sondern die gesamte Schöpfung nach dem Sündenfall den Folgen des Sündenfalls unterworfen. Und daran soll uns jede Katastrophe, jedes Elend erinnern. Ein Weckruf, dass diese Welt dem Ende entgegengeht. Es ist ein Wunschdenken zu glauben, dass man mit vereinten Kräften, mit der richtigen Bildung, mit einer gerechteren Verteilung doch das Paradies auf Erden erschaffen kann. Es ist auch ein Wunschdenken und ein Trugbild zu glauben, ja, wenn man einfach die Menschen zwanghaft zu Christen macht, dann muss es doch besser werden auf der Welt. Das ist etwas, was nicht funktionieren wird. Salomo, der nun wirklich ein ziemlich erfülltes Leben, zumindest in der ersten Hälfte seines Lebens hatte, der muss dann im Rückblick sagen, ich sah alles tun, was unter der Sonne geschieht, und siehe, es war alles nichtig, es war alles eitel, wie es in der Lutherbibel heißt, und ein Haschen nach Wind, vergänglich, eitel. Ein nüchternes Fazit, wie in das blühende Gras auf der Wiese, das bald schon vertrocknet, wie der Atemhauch am Morgen, der dann bald nicht mehr sichtbar ist. Sollen wir uns also Resignation, Verzweiflung hingeben? Ist es dann sinnlos, was wir hier anfangen? Keineswegs. Denn Tod und Vergänglichkeit, die hier eine Realität sind, die haben nicht das letzte Wort. Oder um mit Paulus zu sprechen, wir wissen, dass die ganze Schöpfung, auch wir selbst, uns sehnen nach der Kindschaft, nach der Erlösung unseres Leibes. Der Zustand der gefallenen Welt, der gefallenen Menschheit wird nicht für immer so bleiben. Und so haben wir allen Grund, trotz dieser Realität hier, guter Hoffnung zu sein. Paulus schreibt in Vers 21, denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Das ist nicht nur eine vage Hoffnung, sondern Gewissheit durch Jesus Christus. Im Gegensatz zu der Vergänglichkeit, die uns überall umgibt, steht die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Und die haben wir im Glauben jetzt schon. In dem Wissen und in der Gewissheit, was auch passiert. Ich gehöre zu Christus. Ich habe ihn zum Freund, zum Retter, zum Herrn. Durch ihn werde ich selig. Und sogar die Schöpfung wird Anteil haben und frei werden von der Folge der Sünde. In dem neuen Himmel, in der neuen Erde, die Gott verheißen hat. Da wird auch die Schöpfung wieder in ungetrübter Herrlichkeit erstrahlen. Wenn Paulus sagt, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet, dann verwendet er hier einen einprägsamen Vergleich. Die Schöpfung, die liegt sozusagen in Geburtswehen. Und dann wird etwas völlig Neues zum Vorschein kommen. Eine neue Welt, die jetzt noch keiner sehen kann. Etwas, was so wunderbar ist, dass man es sich gar nicht richtig vorstellen kann. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir auf die Nöte unseres Lebens schauen, dann denkt dran, das sind nur Geburtswehen. Es wird nicht immer so weitergehen. Gott schafft etwas völlig Neues, eine neue, bessere Welt. Und durch Jesus Christus darfst du dazugehören, reingewaschen von deinen Sünden, heilig gemacht, ganz neu. Und das nicht aus dir selbst heraus, sondern als Gottes Geschenk aus seiner Gnade. So wie es Paulus im Epheserbrief schreibt, aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Und jetzt leben wir als Christen noch in der Spannung zwischen dem schon jetzt des Glaubens, wir sind schon mit Gott verbunden, und dem noch nicht, wir sehen es hier noch nicht. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir leben noch in der Welt, die von Sünde und ihren Folgen gezeichnet ist. Noch gehören Sorgen, Schmerzen, Nöte, Zweifel zu unserem Leben. Aber wir dürfen doch schon jetzt wissen, worauf unser Leben hinauslaufen wird. Durch unseren Retter Jesus Christus. Die völlige, vollständige Vergebung, die er uns immer wieder zusichert. Jesus sagt in der Offenbarung, siehe, ich mache alles neu. Deshalb vertraue darauf, das Warten lohnt sich. Du wirst von aller Not frei werden. So ist es gut, dass hier auch Paulus in diesem Abschnitt nicht dabei stehen bleibt, zu beschreiben, wie der Zustand der Welt ist und warum wir mutlos werden können, sondern er bleibt da nicht stehen, sondern gibt uns das Gegenmittel. Er beschreibt es nicht, ja, Zustand der Welt, Schlussstrich, es ist alles völlig im Eimer und jetzt schau zu, wie du damit zurechtkommst. So machen es viele Autoren, die auch hervorragend beschreiben können, wie der Zustand der Welt eigentlich ist, aber die nicht das Gegenmittel kennen. Aber Paulus schreibt uns hier das Gegenmittel. Er stellt die feste Hoffnung und die Zuversicht uns dar. Vers 18. Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denkt an die Kinder, die im Auto ungeduldig nörgeln auf dem Weg in Urlaub oder an die Kinder, denen dieses Wandern zu anstrengend ist und die schon nach 10 Minuten sagen, ob man nicht wieder umkehren kann. Ja, könnte man schon, aber all das, was einem am Zielort erwartet, das entgeht einem dann. Und so wird man die Aufmerksamkeit lenken, um zu motivieren, dass man weiterläuft, die Aufmerksamkeit darauf lenken, was erwartet einen am Ziel. Hab Geduld, nur noch eine kleine Weile, es wird ganz wunderbar. Da gibt's Eis und da ist Schwimmbad und dann kannst du ins Kühle nass und dann ist ein großartiger Urlaub. Genauso macht es Paulus auch. Ich bin überzeugt, alles Leiden dieser Welt ist nur ein Wimpernschlag. Ein Augenblick, eine Träne. Gemessen an Gottes ewiger Herrlichkeit, seinem Trost und der Freude, die uns da bei ihm erwartet. Und das fällt uns im 21. Jahrhundert, in dem wie wir aufgewachsen sind, manchmal etwas schwer, warten zu können. Wenn wir es gewohnt sind, alles sofort haben, zu wollen und zu können, dann fällt das Warten vielleicht manchmal schwer. Wir hätten manchmal gern die Sofortlösung, die Soforthilfe, die Sofortbefriedigung unserer Wünsche. Und dann fehlt es uns an Geduld zu warten. Da wollen wir lieber die Zügel selber in die Hand nehmen, anstatt auf die Hilfe zu warten. Aber das ist Gottes Weg mit uns, dass er uns Geduld lehrt. Und Gott macht es nicht, um uns eins reinzudrücken, sondern er macht es, damit wir unseren Blick verändern. Wer lernt, sich in Geduld zu üben, dessen Blick verändert sich. Statt zu meinen, das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, lernen wir Gott vertrauen. Üben in Geduld ist also üben im Glauben. Üben darin, im Vertrauen auf Gottes Hilfe zu wachsen. Denn Gott sichert es uns zu, die Hilfe kommt ganz gewiss. Paulus ist überzeugt, dass diese Herrlichkeit auf ihn wartet. Und so kann er das, was ihm in dem Leben hier widerfährt, richtig einordnen. Es wird vorbeigehen. So sagt es der Hebräerbrief auch, in Hebräer 11, dass der Glaube ein Hoffen ist auf etwas, was man nicht sieht, aber eine feste Zuversicht. Es ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Aber klar, alleine warten, das ist nicht so ganz leicht. Deswegen schickt uns Gott jemanden, schickt uns seinen Beistand, seinen Anwalt, seinen Tröster, den Heiligen Geist, der unsere Hoffnung stärkt und uns so das Warten erleichtert. Und er schickt uns Brüder und Schwestern, mit denen wir zusammen warten können, wo wir uns zusammen stützen können. In dem Warten auf die ewige Herrlichkeit, in Geduld üben. Aber Paulus schreibt hier vom Heiligen Geist, der uns als Erstlingsgabe gegeben ist, so schreibt er das hier, sozusagen als Anzahlung, als Garantie. Er wird auch all seine anderen Zusagen halten. Durch die Geistesgaben haben wir einen Vorgeschmack auf das Ziel. Immer wenn wir das Evangelium hören und uns wir getröstet werden, dass Gott uns vergeben hat, dass er uns liebt. Immer wenn wir daran erinnert werden, was Gott uns mit der Taufe schenkt, dass er uns dort persönlich zusagt, deine Sünden sind alle weggewaschen. Jedes Mal, wenn wir im Heiligen Abendmahl Gottes Vergebung persönlich schmecken dürfen, da wirkt der Tröster in unseren Herzen. Und wenn wir in Schmerzen, in Not, in Sorgen, Seufzen und Klagen, dann ermuntert uns Gottes Geist und stärkt uns durch die feste Zusage, dass wir einmal von allen Folgen der Sünde frei sein werden. Paulus schreibt, auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Sehnt ihr euch auch nach der Kindschaft? Habt ihr Sehnsucht danach, dass endlich offenbar wird, was wir für Gott sind, was uns durch ihn gehört? Dann vergesst nicht, dass ihr schon jetzt Gottes Kinder seid. Paulus schreibt es ein paar Verse vorher. Der Geist gibt selbst unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Oder im Galaterbrief, ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Jesus Christus. Ihr alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Das gilt. Und Johannes schreibt es auch im ersten Johannesbrief. Wir sind es. Es ist noch nicht offenbar, was wir sein werden, aber wir sind es. Und genau das ist das, was Paulus hier auch schreibt. Wir haben sie schon, die Kindschaft. Wir können aber, lieber Vater, zu unserem Schöpfer sagen. Aber wir sehnen uns danach, dass wir das mit eigenen Augen komplett sehen werden, dass wir es ganz komplett ewig leben werden. Aber das ist das, was Jesus uns immer wieder zusagt. Er hat gesagt, es ist vollbracht für dich. Du bist freigekauft, du bist erlöst. Und du wirst endgültig frei von aller Not erlöst werden, wenn Jesus wiederkommt. Denk dran, was Jesus für diesen Tag verspricht, Lukas 21. Seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Also wollen wir lernen, Geduld zu haben, Vertrauen auf Jesus nicht wegzuwerfen. Auch wenn uns hier in diesem Leben Steine in den Weg gelegt sind, dass wir unter Gottes Wort bleiben, dass wir immer wieder getrost sind, dass wir alle Sorgen auf ihn werfen dürfen und dass das Ziel, was uns erwartet, alles überwiegen wird, was wir hier in diesem Leben erleben. Wann sind wir endlich da? Paulus ermuntert uns, er zeigt uns erst die Ursache aller Not, nichts anderes zu erwarten in einer Welt, die dem Fluch der Sünde ist, die unter dem Fluch der Sünde ist. Aber er zeigt uns vor allem das Gegenmittel, die Medizin des Evangeliums von Jesus Christus. Glaube daran, vertraue auf Gottes Hilfe. Gott, der die Welt der Vergänglichkeit unterwarf, der hat euch Erlösung versprochen und Erlösung erkauft. Und führt euch zu diesem großen Ziel, zu der Heiligkeit, die nach dieser Zeit auf euch wartet. Lasst uns beten mit Versen aus dem Psalm 130. Ich harre des Herrn, meine Seele harrt und ich hoffe auf sein Wort. Denn beim Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Amen.